selbst die beste politische Idee hat ihre Zeit und hat ihre Grenzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Reden- und Debattenformats des Seefunken-Podcasts der Evangelischen Akademie Tutzing. Wir veröffentlichen hier Impulse aus unserer Bildungsarbeit, also ausgewählte Vorträge, Podiumsdiskussionen und Gespräche. Mein Name ist Dorothea Grass. Sie haben eben im Eingangsstatement Janusz Reiter gehört. Er war von 1990 bis 1995 Botschafter von Polen in Deutschland, von 2005 bis 2007 Botschafter in den USA. Janusz Reiter spricht vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine über das Verhältnis Deutschland-Polen-Russland. Seine Rede haben wir auf der Herbsttagung des Politischen Clubs am 11. November 2022 aufgezeichnet. Der Titel der Tagung lautete »Deutschland und Osteuropa auf der Suche nach einer zukunftsfähigen Ostpolitik«. Ich wünsche Ihnen nun ein anregendes Hörerlebnis.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fange erst mal an mit Egon Bahr, dessen Rede hier ja in die Geschichte eingegangen ist. Sein Konzept Wandel durch Annäherung, darüber wird bis heute diskutiert, ja gestritten. Ich habe, muss ich ehrlich sagen, eine etwas ambivalente Einstellung zu dieser Rede und zu dem Konzept. Es ist auf der einen Seite großer Respekt vor jemanden, den ich sowieso für einen brillanten Denker hielt und halte, und vor allem für jemanden, der imstande war, in einer Zeit der Orientierung, um eben dieses Stichwort aufzugreifen, ein Konzept zu entwickeln, das nicht nur die Realität beschrieb, man kann darüber diskutieren, wie zutreffend, sondern auch zur Grundlage für eine Politik wurde. Zur Grundlage für eine Politik, die aber nach meiner Meinung viel zu lange geführt wurde und auch schon zu einem Zeitpunkt, wo dieses Konzept überholt war. Das bedeutet für mich nur, auch selbst die beste politische Idee hat ihre Zeit und hat ihre Grenzen. Und die Entspannungspolitik, die ja im gewissen Sinne konzeptionell zurückging, eben auf die Rede von Bahr und auf sein Denken, diese Entspannungspolitik spielte in den 70er Jahren eine durch und durch positive Rolle. Sie stieß an ihre Grenzen. Sie stieß an ihre Grenzen ungefähr zu dem Zeitpunkt, als Anfang der 80er Jahre, 1980, in Polen die Gewerkschaftsbewegung Solidarność gegründet wurde und dadurch sozusagen zum ersten Mal die Frage nach der Freiheit offengestellt wurde. Bis Ende der 70er Jahre gab es in den Ländern des sogenannten Ostblocks Bürgerrechtsbewegungen. Das waren Menschen, tapfere, mutige Menschen, die verlangten, dass ihre Bürger Menschenrechte respektiert wurden. Aber sie stellten in der Regel nicht die Frage nach dem System. Also sie forderten das System nicht offen politisch heraus. Die Solidarność, die auch eigentlich begann als eine Gewerkschaftsbewegung, keine Partei, sehr schnell wurde sie zu einer politischen Kraft, die auch ganz offen die Machtfrage stellte. Und das hatte eine Wirkung auch auf die anderen Länder in der Region, einschließlich DDR, worüber Markus Meckel viel sagen könnte. Also da in den 80er Jahren war die Entspannungspolitik im Grunde genommen nur ein Konzept zur Bewahrung des Status quo. Und das war die Zeit, in der ich die Entspannungspolitik, so wie sie eben konzipiert wurde, hart kritisierte. Denn sie trug nicht dazu bei, Wandel zu ermöglichen, sondern sie trug bei zur Stabilisierung von Verhältnissen, die unhaltbar waren. Aber wie gesagt, deshalb gibt es es ist unmöglich, die Entspannungspolitik zu beurteilen ohne diese Unterscheidung. Aber ich habe, wie gesagt, Respekt für einen Mann, dessen Idee Politik bewegen konnten, denn meistens ist Politik ja Reaktion auf Ereignisse, die uns oft überraschen. Nun, ich soll über eine schwierige Dreierbeziehung sprechen zwischen Deutschland, Polen und Russland. Glauben Sie mir, ich müsste in Polen niemandem erklären, warum das ein Format ist, das wichtig ist für das Verständnis aller drei Länder und auch wichtig ist für das Verständnis Europas, dass es in Deutschland allerdings eben in der Tat keineswegs so selbstverständlich. Ich kann mich noch an Äußerungen erinnern vor nicht langer Zeit, vor ein, zwei Jahren, ein bekannter deutscher Politiker sagt, eins müssen wir doch aber anerkennen, Russland ist und bleibt unser Nachbar. Und der andere, der da bei ihm war, sagt, aber Moment mal, da sind noch ein paar andere Länder zwischen. Ach ja, na stimmt, ja. Der Reflex war, Russland, Deutschland und Russland, das ist eine Beziehung, die sozusagen in der Geografie und in der Geschichte begründet, durch die Geografie und die Geschichte begründet ist. Der Wandel, der im Denken findet, glaube ich, jetzt gerade statt, und zwar in einer sehr beschleunigten Weise. Jedes Land, jeder Staat unterhält Beziehungen mit vielen Ländern. Aber es gibt nur wenige Länder, mit denen ein Staat Beziehungen hat, die man auf Englisch defining relationships nennen kann. Das sind besondere Beziehungen in dem Sinne, dass durch diese Beziehungen ein Staat sich ein Stück selbst definiert. Für Polen gibt es keinen Zweifel, was sind so diese defining relationships. Das sind zwei, höchstens drei. Ich sage höchstens, weil ich ein Land nenne, und das mag Sie überraschen, Amerika, das selbstverständlich für Polen, wie auch für Deutschland, aus zum Teil den gleichen Gründen sehr wichtig ist und eine auch in der Zukunft wichtig bleiben wird. Ein Land, das für Generationen von Polen ein Zufluchtsort war, das heute ein Sicherheitsanker ist und so weiter und so weiter. Nur, man muss sich vergegenwärtigen, die amerikanische Präsenz in Polen, wie auch in den anderen Ländern der Region, die oft als Ostmitteleuropa bezeichnet wird, diese Präsenz begann nach dem Jahr 1990 und hat bis heute bei weitem nicht das Niveau erreicht, das sie in Deutschland oder genauer gesagt Westdeutschland seit Ende des Zweiten Krieges hat. Das hat Konsequenzen. Deshalb ist das polnisch-amerikanische Verhältnis sehr gut, aber da ist wenig Spannung drin. Das ist anders bei den zwei anderen Beziehungen. Erstens nenne ich Russland, das Land, mit dem sich Polen seit Jahrhunderten, seit dem 16. Jahrhundert in einer harten geopolitischen Auseinandersetzung befunden hat. Das Ergebnis dieser Auseinandersetzung war für Polen nicht sehr erfreulich. Polen wurde immer weiter verdrängt vom Osten. Dabei spielte ein Land eine große Rolle, von dem, über das heute alle sprechen, das war die Ukraine. Die Ukraine ist deshalb auch kulturell und historisch anders geprägt als Russland, weil dort eben eine starke polnische, litauische und dann österreichische Präsenz war. Und das dritte Land, das ich hier nennen will, ist Deutschland. Und das ist das komplexeste und schwierigste Verhältnis. Es ist nicht unbedingt das schlechteste, aber das komplexeste Verhältnis. In diesem Verhältnis herrscht auch die sogenannte Asymmetrie, über die in Polen jedes Kind weiß, dass es sie gibt. In Deutschland wissen das die wenigsten, und zwar nicht nur die wenigsten Kinder, sondern auch die wenigsten Erwachsenen. Das ist auch ein Teil des Problems. Denn Deutschland hat ja eigentlich nur asymmetrische Beziehungen mit allen anderen Ländern, an allen Nachbarn in Europa. Und die anderen wissen das immer sehr genau. Deutschland denkt oft gar nicht daran. Und das ist nicht gut, wenn der größere Nachbar sich nicht bewusst macht, dass er eben der größere ist und dass der kleinere ihn anders wahrnimmt als er sich selbst. Und das ist eben, das macht auch diese Komplexität des polnisch-deutschen Verhältnisses aus. Hinzu kommt noch etwas anderes. Die Auseinandersetzung zwischen Polen und Russland war, würde ich sagen, politischer oder machtpolitischer Natur. Das war keine kulturelle Auseinandersetzung. Die zwischen Polen und Deutschland hatte etwa einen ganz anderen Charakter. Darauf komme ich noch etwas später. Aber ich habe mir vor diesem Vortrag gedacht, ja, warum hat die Akademie, warum haben die beiden Herren mir nicht angeboten, über das Weimarer Dreieck zu sprechen. Das ist doch eigentlich viel moderner sozusagen, das Weimarer Dreieck, in dem Deutschland, Frankreich und Polen zusammengekommen sind. Das werden Sie möglicherweise gar nicht mehr erinnern, weil das Weimarer Dreieck über sozusagen politische und diplomatische Kreise hinaus also zu keiner großen Bekanntheit gekommen ist. Aber es wurde 1991 gegründet in der Stadt Weimar auf Initiative von Genscher als eine diplomatische Formel. Diese diplomatische Formel war eindeutig in die Zukunft gerichtet. Es ging um die Gestaltung einer der Zukunft nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und diese Formel, dieses Weimarer Dreieck hatte keine Vergangenheit, da war auch keine Legende, nichts derartiges. Es war eindeutig einschließlich der Versuch, in dieser Gruppe der drei Länder gemeinsam die europäische Zukunft zu gestalten. Und es gab da sozusagen bei allen, da war bei allen Einigkeit, die Zukunft lag im Westen. Es gab auch noch eine andere Gruppe, die zu dieser im gleichen Jahr, 1991, gegründet wurde, die Ihnen, von der Sie möglicherweise schon gehört haben, weil diese Gruppe immer wieder, in den letzten Jahren von sich zu reden gemacht hat. Das ist die sogenannte Visegrad-Gruppe, in der am Anfang drei Länder waren und dann nach dem Zerfall der Tschechoslowakei vier Länder, also die Tschechische Republik, die Slowakei, Ungarn und Polen. Diese Gruppe war ein Versuch, an die gemeinsame Geschichte oder an den Mythos der gemeinsamen Geschichte anzuknüpfen, um dadurch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen in Europa und um dadurch zu signalisieren, hoppla, wir sind nicht erst seit gestern hier, wir sind hier schon seit mehr als 1000 Jahren und wir bringen eine Menge europäische Geschichte in diese Europäische Union ein. Das war ein Gedanke. Der andere Gedanke war, wenn wir uns zusammenschließen, haben wir eine bessere Verhandlungsposition gegenüber den europäischen Institutionen und das kann ja nicht schaden. Das Weimarer Dreieck sollte auch Frankreich sozusagen eine Art Rückversicherung geben, dass der ganze Prozess, der gerade einsetzte, und es war klar, dass es zu einer Erweiterung der EU und dann, damals war das noch nicht eindeutig entschieden, auch der NATO, aber vor allem die Erweiterung der Europäischen Union machte vielen Franzosen große Sorgen und Deutschland insbesondere wollte Frankreich sozusagen die Zuversicht geben, dass der ganze Wandel in Europa nicht auf Kosten Frankreichs, nicht auf Kosten des französischen Einflusses geschehen würde. Ob das so gelungen ist, darüber kann man streiten, aber das war auf jeden Fall die Absicht und auch Polen hat das unterstützt, weil auch im polnischen Interesse lag, zu verhindern zumindest, dass Frankreich ein Bremser bei der Erweiterung werden würde und wenn es gut ginge, dann könnte Frankreich sogar diesen Prozess unterstützen. So ganz gut ging es nicht, aber so ganz schlecht kam es auch nicht. Nun, wo sind wir heute mit diesen beiden Gruppen? Für das Weimarer Dreieck gilt das, was Präsident Macron vor einiger Zeit über die NATO gesagt hat, Hirntod. Er hat die NATO als Hirntod bezeichnet. Das war verfrüht und falsch, wie wir heute wissen. Für das Weimarer Dreieck ist das, befürchte ich, eher, gilt das eher, aber ich bin selbstverständlich gerne bereit, mich zu gestehen zu haben, dass ich mich täuschte, so wie Macron heute sagen müsste, er täuschte sich. Die NATO ist nicht Herrentod. Das Weimarer Dreieck ist zurzeit Herrentod. Ob sich das ändern kann, wer weiß, ich gebe die Hoffnung nicht ganz auf. Und die Visegrad-Gruppe ist in einem Zustand, für den mir medizinische Begriffe fehlen. Es ist kein Tod, aber viel Leben ist auch nicht festzustellen. Warum? Was hat sich geändert? Darüber könnte man lange reden. Ich will nur über das Weimarer Dreieck sagen, anders als das gedacht war in den 90er Jahren und anders als das damals auch in Polen wahrgenommen wurde, sieht die jetzige polnische Regierung in dem Weimarer Dreieck den Versuch der zwei etablierten Mächte, Deutschland und Frankreich, Polen und dann klein zu halten. Polen in die Rolle eines Juniorpartners zu halten und da will sie nicht. Sie will mehr Handlungsspielraum haben und glaubt, dass sie sich dafür gegen Frankreich und Deutschland behaupten muss. Ist das eine polnische Extravaganz? Man kann das so sehen, aber wenn man aggressive Rhetorik vergisst, dann kann man, glaube ich, diese Strömung oder diese Stimmung auch in vielen anderen Ländern feststellen. Wenn Sie sich den Wahlkampf in Frankreich angesehen haben und welche Rolle Deutschland da gespielt hat, da kann man sich fragen, woher kommt das? Und wenn man den italienischen Wahlkampf beobachtet, und Italien ist ja weiter weg, also im Grunde genommen könnte man dort viel mehr Distanz erwarten zu diesem Thema. Auch das gibt einem zu denken. Und das heißt, hier haben wir es zu tun mit einer Entwicklung, die eben gesamteuropäisch ist, die nur in jedem Land etwas andere Formen annimmt, und zwar solche Formen, die der Geschichte und der politischen Kultur des jeweiligen Landes entsprechen. Und nun aber, wie sieht es aus in diesem Spannungsdreieck, über das ich ja eigentlich sprechen soll, Deutschland, Polen und Russland. Das ist kein Dreieck. Niemand kommt auf den Gedanken, das ein Dreieck zu nennen. Es gibt auch keine Stadt, nach der man dieses Dreieck bezeichnen könnte. St. Petersburger Dreieck, Warschau Dreieck, Berliner Dreieck, da ist zu viel Geschichte, um eine Bezeichnung, einen Namen zu finden, der für alle drei zu akzeptieren wäre. Und das ist genau das, was diese drei Länder und also diese Gruppe der drei Länder so unterscheidet von den zwei anderen. Da ist sehr viel Geschichte, zu viel Geschichte. Aber Geschichte spielt wieder eine Rolle, auch da, auch dort und auch dann, wenn sich Menschen der Geschichte gar nicht bewusst sind, wenn sie von Geschichte wenig Ahnung haben. Gerade in Zeiten der Orientierung neigen wir dazu, nach alten Handlungs- und Deutungsmustern zu verfahren, deren Inhalt wir aus der Geschichte nicht kennen, die aber trotzdem irgendwo in der kollektiven Erinnerung geblieben sind. Das ist übrigens auch der Grund, warum es in der Visegrad-Gruppe, Unterschiede gibt, die viele vor 10, auch noch 5 Jahren vielleicht nicht vermutet hätten. Ich meine insbesondere die Unterschiede in der Einstellung zu Russland. Viele sind nicht imstande zu verstehen, warum Ungarn einen ganz anderen Weg geht in der Russlandpolitik als Polen. Die Tschechische Republik noch etwas anders, das ist etwas komplizierter und die Slowakei auch noch anders. Warum ist das so? Ja, die Antwort lautet, weil die kommunistische Zeit, die diese vier Länder verbindet, die Zeit, das war eine Periode von 40 Jahren, etwas mehr als 40 Jahren. Aber davor war noch viel Geschichte. Da waren Jahrhunderte. Und in diesen Jahrhunderten haben diese Länder miteinander Erfahrungen gemacht und mit anderen Ländern, insbesondere mit den großen Ländern, die den Anspruch hatten, die Region zu dominieren. Und das waren Russland und über lange Zeit auch Deutschland. Und diese alte Geschichte erweist sich heute als wichtiger, denn die Geschichte der etwas mehr als 40 Jahre des Kommunismus. Und wenn man das nicht weiß, dann kann man eben diese Unterschiede nicht verstehen. Nun, deshalb glaube ich, dass man diese Dreierbeziehung Deutschland, Russland, Polen nicht nur Historikern überlassen kann, denn in dieser Dreierbeziehung steckt viel politisches Potenzial, zurzeit eher negatives politisches Potenzial. Aber ich glaube, dass in dieser Dreierbeziehung sich viel tun wird, was auch Einfluss haben wird auf ganz Europa in der kommenden Zeit. Die Theorie, dass Geografie und Geschichte zwei bestimmende Faktoren der internationalen Politik, internationalen Beziehungen seien, diese Theorie erfreut sich heute einer neuen Beliebtheit. Warum? Ja, weil immer wieder Autoren, insbesondere in Amerika wohlgemerkt, versuchen, eine Theorie zu entwickeln, die das Verhalten von Nationen, von Staaten in der Welt nach dem Ende des des Kalten Krieges zu erklären. Der Kalte Krieg bot eine Erklärung, so glaubte man jedenfalls, für alles. Nach dem Ende des Kalten Krieges wird gesucht nach Erklärungsmustern. Und das ist nicht neu, aber da kommt man zurück auf zwei Kategorien, die in der Vergangenheit, von denen man in der Vergangenheit wusste, dass sie einen großen Einfluss haben auf die Politik, auf das Verhalten, auf die Entscheidungen von Staaten. Das ist Geografie und das ist Geschichte. Geografie und Geschichte spielten in der Zeit in Polen in den 80er Jahren, als sich in Polen eine neue demokratische Opposition bildete. Das waren die zentralen Kategorien, aber nicht im Sinne von Fatalismus, sondern im Sinne von Ermutigung, darüber nachzudenken, wie man die Kraft dieser zwei Faktoren, der Geografie und der Geschichte, überwinden könnte. Es gab in den 80er Jahren in Polen spannende Diskussionen, so spannende Diskussionen gibt es in Polen heute leider nicht, darüber, wie sich Polen neu bestimmen könnte in einem Europa, das frei werden würde. Und so wie sich Polen sozusagen lösen könnte von dem vermeintlichen Fluch der Geografie und der Geschichte. Das Ergebnis dieser Diskussion war übrigens eine Unterstützung für die deutsche Einheit. Polen war damals das einzige Land in Europa, in dem über die deutsche Einheit ernsthaft diskutiert wurde und in dem es in der demokratischen Opposition, und die war in Polen schon relevant, ein echtes Interesse gab. Und nicht Angst vor der deutschen Einheit. Also beständig an Bedingungen geknüpft. Die erste Bedingung war offensichtlich, die deutsche Vereinigung geht einher mit der Bestätigung der polnischen Westgrenze, das war offensichtlich. Die zweite Bedingung war die, dass die deutsche Vereinigung eingebettet sein würde in eine europäische Entwicklung, also damit es nicht so kommt, dass sich Deutschland vereinigt und alles andere beim Alten bleibt, das heißt, dass der sowjetische Einfluss nur ein Stück verschoben wird nach Osten. Damals in den Diskussionen geäußerte Unterstützung für die deutsche Vereinigung hat sich dann, als es in Polen zu der Selbstbefreiung vom Kommunismus kam, als sehr hilfreich erwiesen für die neue Elite, die die Regierung, die die Macht in Polen übernahm und die wegen eben dieser der Entwicklung in den 80er Jahren auf die so überraschend gekommene deutsche Vereinigung einigermaßen intellektuell vorbereitet war. Deshalb wurden die Ereignisse der Jahre 89-90 auch insbesondere in den Beziehungen mit den Nachbarn als eine Art Ende der Geschichte empfunden, wagen, aufgenommen. Von nun an sollte Polen kein Land mehr sein zwischen Deutschland und Russland. Und das war sozusagen die alte Beschreibung der geografischen oder geopolitischen Lage in Polen. Es gibt ein schönes Gedicht, ein satirisches Gedicht, das dazu, und das Gedicht geht ungefähr so: schön ist die Wohnung, die unsere Ahnen sich ausgesucht, die edlen Polanen. Viel Platz, viel Sonne, ein Kuckloch hinaus und sogar fließend Wasser, die Weichseln im Haus. Nur, wie die Mieter immer sagen, leider nicht eine der besten Lagen. Also die Überzeugung, dass man sich in einer ziemlich hoffnungslosen Lage befindet zwischen zwei größeren Mächten, das prägte das Denken von Generationen. Umso größer war die Begeisterung darüber, dass man aus dieser Zwangslage, aus dieser Zwischenlage rauskommen konnte. Diese Zwischenlage begann ungefähr im 18. Jahrhundert. Von da an lag Polen zwischen zwei machthungrigen Staaten, die ja dann Ende des 18. Jahrhunderts Polen unter sich aufteilten. Der dritte war Österreich, aber Österreich bei allem Respekt spielte dabei eine geringere Rolle als Russland und in Deutschland. Und so sehr sich diese beiden größeren Nachbarn Deutschland und Russland oft stritten, in einem Punkt waren sie sich immer einig. Und zwar in der entscheidenden Entschlossenheit, eine Wiederkehr des polnischen Staates zu verhindern. Das war das, was die beiden Mächte am stärksten verband. Und das ging bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Als der Erste Weltkrieg zu Ende ging, passierte ein Wunder. Alle drei Teilungsmächte verloren den Krieg. Polen konnte seine staatliche Unabhängigkeit wiedererlangen. Es kam trotzdem noch einmal zu einer Annäherung zwischen Deutschland und Russland, den zwei Verlierern. Die Reichswehr unterstützte die Rote Armee, Kommunisten gegen und hier dort Reaktionäre in dem Krieg gegen Polen. Dann bekam Polen für 20 Jahre die Unabhängigkeit und im September 39, am 17. September sein, eine Wiederkehr dieser alten geopolitischen Figur, der sogenannte Ribbentrop-Molotow-Pakt, in dem das Hitler-Deutschland und die Sowjetunion Polen wieder unter sich aufteilten. Das war also ein Trauma der polnischen Geschichte, das ganze Generationen prägte und das erste in der Zeit der Selbstbefreiung Polens überwunden werden konnte. Anfang des 20. Jahrhunderts erschien ein Buch, um Ihnen zu zeigen, wie zu welchen Entscheidungen dieser Lage die Menschen in Polens waren. Da erschien ein Buch von einem Roman Dmowski, einem Mann, der nie ein politisches Amt bekam, aber eine große Rolle spielte in der Prägung, in der einen großen Einfluss hatte auf das politische Denken in Polen. Das Buch hatte den Titel Deutschland, Russland und die polnische Frage. In diesem Buch plädierte er für eine Annäherung an Russland, weil er glaubte, dass Russland die polnische Unabhängigkeit akzeptieren könnte, weil während er überzeugt war, dass Deutschland sich nie mit der polnischen Unabhängigkeit abfinden würde, weil er auch glaubte, dass Deutschland oder Polen germanisieren wollte und er sah in Deutschland eine Bedrohung für die polnische Identität. Das sind Denkweisen, die in den vergangenen 30 Jahren untergegangen sind, die aber irgendwo doch bewahrt worden sind. Und ich komme nochmal darauf, welche Rolle Geschichte spielt in Orientierungszeiten und insbesondere in Orientierungskrisen. Wir kommen zurück auf Deutungsmuster und auf Handlungsmuster, die irgendwo in der kollektiven Erinnerung geblieben sind. Und so kommt das, was viele zu Recht nicht verstehen können, dass die jetzige polnische Regierung scheint mehr Angst vor Deutschland zu haben als vor Russland und sozusagen diese Zwischenlage Polens zwischen Deutschland und Russland fast herbeiredet. Nicht, dass sie sie will, sondern sie glaubt, dass diese Zwangslage kommt und sie glaubt, auf dieses Problem aufmerksam machen zu müssen, weil sie glaubt, sozusagen die Menschen in Polen warnen zu müssen vor der lauernden Gefahr. Das ist vor 30 Jahren kaum denkbar gewesen. Die damalige Elite war ausgesprochen deutschlandfreundlich. Die Mehrheit der polnischen Bevölkerung bleibt bis heute deutschlandfreundlich, aber trotzdem eine Art Angst oder Misstrauen Deutschland gegenüber spielt wieder eine Rolle in der polnischen Politik, so wie das auch in etwas anderen Formen, wie früher gesagt, in einigen anderen Ländern eine Rolle spielt. Woran liegt das? Nach der Wende und vor allem zur Zeit des Beitritts Polens zur Europäischen Union, vorher zur NATO, herrscht eine große Begeisterung. Wie gesagt, so fast die Stimmung, jetzt haben wir das Ende der Geschichte erreicht, jetzt können wir uns zurücklehnen, den Autopiloten einschalten, wir werden mit dem Rest Europas in eine noch schönere Zukunft sozusagen fliegen. Das war selbstverständlich eine große Vereinfachung. Ich habe damals etwas geschrieben, einen Beitrag, der den Titel hatte, nach der Öffnung der Grenze kommen die Grenzen der Öffnung. In diesem Beitrag habe ich gewarnt vor der Überzeugung, dass es in Europa eine immer weiter fortschreitende Öffnung geben würde. Ich habe in diesem Beitrag geschrieben, die Menschen werden Angst bekommen vor der Öffnung. Im Falle Polens die Angst vor dem Leben in einem offenen Raum mit anderen, auch größeren und mächtigeren Staaten. Musste das so kommen? Nein, es musste nicht so kommen, aber vielleicht haben wir es versäumt, den Menschen zu sagen, dass es in der Europäischen Union nicht nur Solidarität und nicht nur sozusagen Selbstlosigkeit gibt, sondern es gibt auch Eigeninteressen und Wettbewerb. Nun, jetzt komme ich zu Russland. In den ersten 20 Jahren spielte Russland in der polnischen Politik eine relativ geringe Rolle. Die neue polnische Elite war antisowjetisch, aber sie war nicht antirussisch. Und sie war sogar geneigt, einen Ausgleich mit Russland zu finden, wenn Russland nur das Interesse daran gehabt hätte. Und einen Annäherungsversuch gab es auch mit Präsident Putin. Er kam 2009 nach Polen an die Westerplatte, da wo der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. Und er hielt eine Rede, stand neben Frau Merkel und neben dem polnischen Ministerpräsidenten Tusk und empfahl Polen, dass die deutsch-russische Versöhnung als ein Modell. Die Botschaft von Putin war im Grunde genommen klar. Wenn ihr vernünftig seid, können wir auch gutes politisches Geschäft machen. Was war sein Maßstab der Vernunft? Es war die Einstellung Polens zu den östlichen Nachbarn, zu den Ländern und zu dem Raum, zu der Region, die zwischen Polen, der EU und NATO und Russland lag. Darunter war selbstverständlich und ist die Ukraine das größte Land. Er hat das nicht so offen ausgesprochen, aber alle, die sich mit diesen Dingen beschäftigten, wussten, was für eine Botschaft versteckt war in dieser Rede. Lasst die Finger von diesen Ländern und dann können wir gute Freunde werden. Konnte Polen das Angebot annehmen? Nein, Polen konnte das Angebot weder moralisch noch politisch annehmen. Moralisch muss ich nicht begründen, insbesondere in einem Land, das sozusagen für sich selbst den Anspruch erhob, in Freiheit und Unabhängigkeit zu leben. So ein Land konnte dieses Recht nicht seinem Nachbarn absprechen. Der zweite Grund war eher politischer Natur. Seit Generationen gab es in Polen eine Strömung des politischen Denkens, die sagte, dass es keine dauerhafte Sicherheit für Polen und die anderen Länder der Region geben würde, wenn es keine dauerhafte Lösung geben würde für die Ansprüche, insbesondere der Ukraine. Und in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieses Konzept dann noch ein Stück weiterentwickelt, insbesondere auch nach der Auflösung der Sowjetunion. Und zwar, sie lautete dann so, die Ukraine ist das Land, das eine Rückkehr Russland zu den imperialen Traditionen verhindern kann. Wenn die Ukraine sich nicht behauptet als ein unabhängiger Staat, ist ein Rückfall Russlands in die alten imperialen Traditionen unvermeidlich. Und diese Theorie wurde sozusagen zur Leitidee der ganzen polnischen Politik. Das war für Russland selbstverständlich unannehmbar. Man versuchte in Polen noch über einige Zeit, diese zwei Linien irgendwie zu versöhnen. Man glaubte, dass die Lösung des ukrainischen Problems lange Zeit dauern würde und man wollte versuchen, bevor sozusagen diese Lösung auf die Tagesordnung gebracht würde, mit Russland pragmatisch zusammenzuarbeiten. Das gelang nicht, weil die Ukrainer nicht so lange warten wollten. Da kam die Orangene Revolution, die nachher nicht sehr erfolgreich war, aber bald stellte sich heraus, das Land kam nicht zur Ruhe und erhob seinen Anspruch auf das Leben in Freiheit und in Demokratie wieder. Und das war dann die Maidan-Revolution. Und seit der Zeit hat sich der Konflikt immer weiter verschärft und damit auch der Konflikt zwischen Polen und Russland. Polen hat über diese ganze Zeit eben die Ukraine unterstützt. Polen versuchte auch, als der Konflikt sich innerhalb der Ukraine abspielte, dort vermittelnd tätig zu sein, und zwar nicht alleine, sondern mit den Partnern aus dem Weimarer Dreieck. Deutschland und Frankreich. Frankreich war sehr eher zögernd. Deutschland hat mitgemacht und dieser Vermittlungsaktion, an der der damalige Außenminister Steinmeier auch beteiligt war, hatte auch einigen Erfolg. Bis eines Tages während einer Konferenz in der Normandie bekannt gegeben worden ist, dass das Weimarer Dreieck abgelöst werden würde und ersetzt würde durch das sogenannte Normandie-Format mit Deutschland, Frankreich, die Ukraine und Russland. Für die damalige polnische, liberale polnische Regierung war das ein bitterer Schock. Sie und ihre Opposition, die jetzt regiert, hat selbstverständlich diese Chance nicht versäumt, ihr zu sagen, ja, jetzt seht ihr, was für ein Gewicht ihr seid in Europa. Das hat maßgeblich beigetragen zur Belebung eben des Mythos, des Vorurteils, dass die Großen, und das war insbesondere, das waren Deutschland und Frankreich, wobei Deutschland viel mehr Emotionen weckte, die wollen Polen klein halten. Alles, was seit dieser Zeit passiert, ist ein Versuch, sozusagen, sich aufzuwerten und es den Großen zu zeigen, es geht auch ohne sie. Ist das sinnvoll? Nein, das ist nicht sinnvoll, insbesondere jetzt in einer Zeit, wenn eine erfolgreiche Lösung des Ukraine-Problems ohne Zusammenarbeit Deutschlands, Polens und Frankreichs, aber auch zum Beispiel der baltischen Länder kaum möglich sein wird. Ist eine solche Zusammenarbeit denkbar möglich? Ich hoffe das immer noch. Seit der Zeit, als das Normandie-Format das Weimarer Dreieck ersetzte, tut diese jetzige polnische Regierung alles, um eine Art Alternative innerhalb der EU zu schaffen zu den etablierten Mächten der Europäischen Union, also insbesondere zu Deutschland und Frankreich. Ganz falsch ist diese Idee nicht, wenn sie aber eben nicht als Alternative, sondern als eine Ergänzung betrachtet wird. Durch den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland bringen diese zwei Länder auch mehr politisches Gewicht in die Europäische Union. Diese zwei Länder, Schweden und Dänemark, die baltischen Länder, die jetzt eine sehr ambitionierte Politik verfolgen, weil sie dadurch die Lücke schließen, die Polen hinterlassen hat, und hoffentlich auch Polen, diese Länder, diese Gruppe von Ländern könnte innerhalb der Europäischen Union eine größere Rolle spielen, und das wäre, glaube ich, auch durchaus im Sinne der deutschen Zeitenwende, wenn man sie weiterdenkt. Denn was bedeutet diese Zeitenwende? Sie bedeutet ja, dass nicht nur etwas mehr Geld in einem Jahr ausgegeben wird, sondern es bedeutet, dass Sicherheitspolitik und die Fragen der Verteidigung einen ganz anderen Rang bekommen in Europa. Für den Erfolg dieser Politik braucht Deutschland die östlichen Nachbarn und die nordeuropäischen Nachbarn. Diese nordeuropäischen Länder waren politisch in der EU sehr zurückhaltend. Sie haben sich politisch kaum eingebracht. Das wird sich jetzt durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine ändern. Was bedeutet das alles? Die Zeit, in der wir in Europa den Luxus hatten, uns von der Weltpolitik fernhalten zu können, ist vorbei. Die Weltpolitik erreicht uns aus mehreren Richtungen. Sie erreicht uns vom Süden her, und das sind die Flüchtlingswellen vor allem, aber auch andere Quellen der Konflikte und der Spannungen, und sie erreicht uns aber auch verstärkt aus dem Osten. Und das ist keine Episode, die schnell zu Ende gehen wird. Der russische Revisionismus ist ein politischer Faktor, mit dem wir über längere Zeit werden umgehen müssen. Und nur wenn es eine geschlossene Antwort auf diese Herausforderung gibt, kann Europa überleben. Diese russische Herausforderung hat das Potenzial, Europa zu einigen. Dafür spricht die Vernunft und dafür spricht auch die Geschichte. Aber diese russische Herausforderung hat auch das Potenzial, Europa zu entzweien, Europa zu desintegrieren. Dafür sprechen viele Emotionen und dazu lässt sich Geschichte auch einsetzen. Auch dafür gibt es historische Vorlagen. Damit will ich nur sagen, so wichtig und so ernst zu nehmen Geschichte und Geografie sind. Wir leben in keinem Fatalismus der Geschichte. Wir können die Geschichte nicht ändern, aber wir können die Schlussfolgerungen, die wir aus ihr ziehen, formulieren. Da sind wir frei. Und von dieser Freiheit müssen wir jetzt intelligent, geschickt und mit Fantasie Gebrauch machen. Und das ist eine Verantwortung, die Deutschland trägt, die auch Polen trägt, von der ich glaube, dass Polen sie etwas besser, tragen könnte. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich das ändert. Aber das erfordert auch ein Umdenken auf der deutschen Seite. Denn so sehr die Zeitenwende ein Sprung über den eigenen Schatten war in der deutschen Politik. Man kann sich keine Illusion machen. Der Schatten gibt nicht so schnell auf. Der Schatten rennt hinterher. Und der Schatten rennt hinterher mit Ideen und noch einmal Handlungs- und Deutungsmustern aus der Geschichte, die uns heute zum Verhängnis werden können. Aber wir haben die Freiheit zu wählen. Und ich bin überzeugt, wir werden aus dieser Freiheit einen guten Gebrauch machen. Vielen Dank.